Ich habe in den letzten Wochen gelernt, es gibt Begriffe, die sind für mich so neu und auch nicht mehr lernbar, glaube ich. Jedenfalls habe ich da keinen Ehrgeiz. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, sind die doch alle aus der Bibel geklaut. Da gibt es zum Beispiel in den sogenannten Social Media, das ist so Twitter, Apps, WhatsApp, Facebook und alles solche internationalen Geschichten, wo man sich persönliche Erlebnisse mitteilt, da gibt es einen Begriff, der heißt Follower, Nachfolger. Und je mehr Nachfolger man auf seinem irgendwie Display hat, so Klicks hat, desto wichtiger oder angesehener in dieser Netzwelt ist man. Und das Geheimnis dabei ist, bei den sozialen Medien, dass man, wenn man über eine große Anzahl von solchen Nachfolgern verfügt, man daraus wirtschaftlich Vorteile ziehen kann. Weil die Nachfolger sozusagen, die Follower, sich verpflichtet fühlen, das, was man bekommen hat, ja, das wird da weitergegeben und weitererzählt und so verbreitet sich eine Idee, ein Lied, eine Werbung, ein Spruch, ein Bild irgendwie unheimlich schnell, weil es gleich 145.000 Mal multipliziert irgendwo im Netz ist. Beim Herrn Jesus war das nicht ganz so intensiv. Da gab es nicht so viele Follower. Er hatte am Ende seines Lebens vielleicht 100, 140, die noch zu ihm hielten 200. Aber die Kerntruppe waren eigentlich 12. 12 Leute, die so sein harter Kern waren. 12 Follower. 12 Nachfolger. Und Gott hat es mit seinem Heiligen Geist hinbekommen, mit der Kraft der Liebe in den Herzen dieser Menschen, dass die Botschaft von ihm in die ganze Welt multipliziert wurde. Wie hat er das gemacht? Was ist das Prinzip? Ich nehme uns mit in die neue Reihe. Die neue Reihe heißt, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Wir werden die nächsten 4, 5, 6 Gottesdienste mit Hinblick auch natürlich auf die Taufe am Ende des Monats, nächsten Monat, 27. November. Die Reihe heißt, komm, folge mir nach. Lektion 1 oder Predigt 1 heute bei Johannes 1. Kleine Frage hinten an unsere Freunde, die iranischen Geschwister. Wie heißen die 4 Evangelisten? Wisst ihr es? Matthäus, schon mal guter Tipp, okay. Markus, Lukas und Johannes, genau. Und wer hat die Apostelgeschichte geschrieben? Lukas, gut, ihr seid fit. Alles gut. Ja, muss man mal zwei Zwischenprüfungen. Also, Johannes. Johannes, Kapitel 1, Abvers 35. Am folgenden Tag, welchen folgenden Tag? Das war der Tag, nachdem Jesus getauft wurde von Johannes. Also der Tag danach, nach diesem Ereignis, der ist hier beschrieben. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und 2 von seinen Jüngern, 2 der Jünger aus dem Kreis des Johannes, standen bei ihm auch. Und indem Johannes auf Jesus blickte, der vorüberging, sagte er, siehe das Lamm Gottes. Siehe das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten ihn so reden und folgten Jesus nach. Als Jesus sich aber umdrehte und sie folgen sah, da sagte er zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er sagt zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Sie gingen also mit ihm mit und sahen, wo er wohnte und blieben an jenem Tag bei ihm. Es war ungefähr die 10. Stunde, wir übersetzen das auf unsere Uhrzeit, circa 16 Uhr, 4 Uhr nachmittags. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den 2, die das von Johannes gehört hatten und ihm gefolgt waren. Dieser trifft am Morgen seinen Bruder Simon und sagt zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst von nun an Kephas genannt werden, das heißt übersetzt Petrus und in Deutsch wäre es der Fels. Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa weggehen und traf Philippus. Und Jesus sagt zu ihm, folge mir. Philippus war aber aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Und Philippus trifft den Nathanael und sagt zu ihm, der von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und die Propheten, den haben wir gefunden, nämlich Jesus, den Sohn Josefs aus Nazareth. Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus sagt zu ihm, komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und sagte über ihn, siehe, ein wahrer Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael sagt zu ihm, woher kennst du mich? Und Jesus antwortete und sagte zu ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich schon gesehen. Nathanael sagt zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete und sagte zu ihm, weil ich dir gesagt habe, ich habe dich unterm Feigenbaum gesehen, glaubst du? Größeres als dieses wirst du sehen. Und er sagt zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes über den Menschen auf und absteigen sehen und über den Menschensohn auf und ab und niedersteigen sehen. Komm, folge mir nach. Ein, zwei Gedanken, ich hoffe, prägnant genug, dass wir sie uns merken können. Da gibt es zwei Menschen, die in der Nachfolge von Johannes dem Täufer stehen und leben und sich mit der Frage auseinandersetzen, wer ist der verheißene Messias, auf den das ganze Volk sehnsüchtig wartet. In der damaligen Zeit haben viele Menschen auf den Befreier, auf den Messias gewartet. Das Thema war lebendig, präsent in dieser Zeit, weil viele Aufständische, so kleine, wie soll ich sagen, so kleine Heerführer, so fast Banditengruppen oder Terroristen, religiös, wir würden heute sagen, religiös begründet, versuchten, die Fremdherrschaft der Römer abzuschütteln. Und immer wieder war die Frage, ist dieser oder jener aus diesen Anführern eventuell der Messias? Die Frage war total lebendig in der Zeit. Man erwartete eigentlich einen politischen Führer. Man erwartete einen Menschen, der Kraft hatte, der etwas darstellte, der Verheißungen sozusagen auf sich ziehen konnte. Er wird uns von den Römern, von den Besatzern befreien. Und diese Szene zeigt ein völlig anderes Bild. Johannes steht da, sieht Jesus vorübergehen, ohne dass ihm jetzt ein Menschenauflauf schon folgt. Irgendwie ist dieser Jesus erstmal nur beschrieben als jemand, der dort gerade war, wo Johannes ist. Johannes sieht ihn vorübergehen und sagt diese markanten Worte, siehe das Lamm Gottes. Siehe das Lamm Gottes. So eine ganz andere Bezeichnung. Nicht siehe der neue große König, siehe der Befreier, nichts, was Eindruck machen könnte. Siehe das Lamm Gottes. Ein Lamm, das war in dem Volk bekannt, war ein Opfertier, wurde eigentlich an besonderen Festtagen geopfert und war sollte in Makellosigkeit geopfert werden. Gott sollte nicht betrogen werden, indem man lahmende oder verkrüppelte oder kranke, schwache Tiere nahm. Nein, es sollte ein gutes, gesundes und starkes Lamm sein. Siehe das Lamm Gottes. Und die Aufmerksamkeit dieser beiden Jünger war gefangen genommen. Und sie schauten diesen Jesus an und waren hineingenommen in die Auseinandersetzung. Die erste Beobachtung und die Auseinandersetzung, ist dieser Jesus der Sohn Gottes? Ist dieser Jesus das Lamm Gottes? Ist dieser Jesus der Messias? Ist dieser Jesus der, auf den wir alle warten? Ist er es?
Und den Jüngern damals, wie uns heute auch, wird es so gegangen sein, dass sie durch einen Wust von Gedanken sich arbeiten mussten, Widersprüche, Fragen, sollen wir uns einlassen, sollen wir ihm jetzt folgen, sollen wir den Johannes jetzt so zurücklassen, der sie geprägt hat, sollen wir diesem Jesus, von dem sie nicht viel wussten, sollen wir ihm folgen, sollen wir uns zu ihm setzen, sollen wir an seine Seite gehen? Und sie folgten Jesus in einer gewissen Ferne. Und Jesus merkt das und dreht sich um und fragt nicht, wen sucht ihr, sondern er fragt, was sucht ihr? Was sucht ihr? Oder was wollt ihr? Was ist euer Anliegen? Und sie sagten, Rabbi, Meister, wo wohnst du? Wo gehst du hin? Denn da, wo du wohnst, der Ort, wo du wohnst, sagt etwas über dich aus. Wo wohnst du? Und Jesus gibt jetzt nicht sozusagen die Adresse durch, sondern Jesus lädt sie ein und sagt, kommt und ihr werdet sehen. Oder anders ausgedrückt, kommt und ihr werdet erleben. Lasst euch ein. Lasst euch ein auf mich. Kommt und ihr werdet sehen. Die beiden folgen ihm, sehen, wo er hingeht und sie bleiben bei ihm. Und Andreas, einer dieser beiden Jünger des Johannes, Andreas hat einen Bruder, nämlich Simon. Und nun geht Andreas hin. Und das finde ich so faszinierend bei dem Folge mir nach. Es ist noch gar nicht wirklich alles geklärt mit diesem Jesus. Aber das, was sozusagen dieser Andreas wahrgenommen hat, das ist etwas, was er gleich weitergibt. Er geht hin zu seinem Bruder, zu dem Petrus, zu Simon und sagt, hör mal Simon, wir haben den Messias gefunden. Der nun wiederum führt ihn zu Jesus. Jesus guckt ihn an und Jesus tut in dieser kleinen Geschichte etwas, was so typisch für ihn ist. Er zeigt etwas von seiner Göttlichkeit auf eine sehr persönliche Weise. Das macht der Herr Jesus immer gerne. Der Jesus begegnet den Menschen immer gerne auf einer sehr persönlichen Ebene, um sie dann zu berühren und davon zu überzeugen, ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes. Er spricht den Simon an, der ihm nicht seinen Personalausweis gezeigt hat und sagt, hör mal, du bist doch der Simon, der Sohn des Johannes. Er identifiziert ihn, er nennt ihn bei seinem Namen und sagt ihm, aus welchem Haus er kommt. Er sagt ihm, zu wem er gehört und macht unmittelbar klar, ich kenne nicht nur deinen Namen, sondern weil ich deinen Namen kenne, habe ich auch Zugriff oder Macht über dich, eine gute Macht. Weil ich dich kenne, weil ich weiß, wer du bist, ich sage dir etwas. Du sollst von jetzt an nicht mehr Simon heißen, du sollst Kephas heißen oder Petrus der Fels. Jesus spricht ihn auf eine sehr persönliche Ebene an und zeigt ihm etwas von dem, was in ihm lebt, was in den Augen Gottes wertvoll und kostbar ist. Petrus, du wirst Petrus sein. Du wirst der Fels sein. Wir wissen von Petrus, dass er schon seine Probleme hatte, dass er schon mal so aufbrausend war, gerne vorne vor. Eine Führungspersönlichkeit war er sicherlich, aber er war auch an einigen Stellen ängstlich, hatte um sein Leben Angst. Aber am Ende war er der, der sozusagen den Jesus schon in ihm erkannte. In der Nachfolge mit Jesus wurde Petrus zum Felsen für die anderen, die sich an ihm aufrichten konnten. Andreas jedenfalls nimmt die Begegnung mit Jesus, trägt sie zu Simon, lädt ihn ein, sagt, schau dir doch diesen Jesus an, komm, wir haben ihn gefunden, schau ihn dir an. Und dann passiert es, dass eben dieser Simon die eigene Erfahrung macht mit Jesus. Und so geht die Geschichte weiter. Am folgenden Tag, der nächste Tag, Jesus will weiterziehen, trifft er Philippus und sagt zu Philippus, nur im Vorübergehen folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Und von daher legt sich vielleicht nahe, dass Philippus mitbekommen hatte, was schon passiert war mit Andreas und Petrus. Vielleicht hatte er das beobachtet, vielleicht waren sie befreundet. Jedenfalls hat es vielleicht die Runde gemacht in dem Dorf, so groß war es nicht. Philippus jedenfalls steigt ein in die Einladung und folgt Jesus. Und das Nächste, was Philippus tut, ist, dass Philippus trifft den Nathanael. Und was sagt er dem Nathanael? Du, der von dem Mose geschrieben steht und den die Propheten bezeugen, wir haben ihn gefunden. Jesus, der Sohn Josefs aus Nazareth. Er sagt dem Nathanael nicht nur, komm, wir haben den Messias gefunden, sondern vielleicht war Nathanael, wir nehmen das jetzt mal so aus dieser Geschichte heraus, vielleicht war Nathanael wirklich sehr schriftkundig. Vielleicht war Nathanael wirklich wichtig, dass das, was er tat, was er dachte, verankert war und gegründet war in den Schriften des Alten Testamentes, würden wir heute sagen, in den Schriften des Mose bei den Propheten. Deshalb der Hinweis von Philippus, der von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und die Propheten, wir haben ihn gefunden. Und dann wird Jesus beschrieben, seine Familie genannt und der Ort, aus dem er kommt. Ortskundig, wie Nathanael ist, weiß er, Nazareth, Galiläa, also in unserer Bibel, im Johannesevangelium etwas später, können wir nachlesen, Kapitel 7, ab Vers 40, da gibt es so eine kleine Stelle, wo man sich streitet, kann ein Prophet aus Galiläa kommen? Kann jemand aus Nazareth kommen? Ich lese diese Stelle gerne so, dass der Nathanael an dieser Stelle eigentlich auch so ein bisschen fragt, so von dem Landeskolorit, ja, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Das ist wie wenn Leute in Hamburg sagen, was kann aus Bayern Gutes? Oder wenn Bayern sagen, was soll aus Ostfriesland? Also dieses, wir kennen so Regionen, wo wir sagen, also komm, lass stecken, ne? Lass stecken. Was soll aus der Ecke schon kulturell Bedeutsames kommen? Aber er lässt sich ein. Nathanael lässt sich ein, geht mit Philippus mit. Jesus sieht ihn, guckt ihn an. Ich stelle mir das immer ganz so bildlich vor, lächelt. Mein Jesus lächelt gern. Lächelt, schaut ihn an, grinst vielleicht und sagt, ehe Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ein wahrer, echter Israelit. Ein echter Israelit. Und Nathanael, das ist auch interessant, ne? Sagt nicht, lass mal gut sein, woher kennst du mich? Finde ich schön, ne? Ein wahrer, echter Israelit. Und Nathanael sagt ganz im Brustton der Überzeugung, woher kennst du mich? Also er fühlt sich mit dieser Bezeichnung ein echter Israelit ohne falsch schon auch richtig qualifiziert. Ja? Hat da gesundes Selbstbewusstsein, würden wir sagen. Aber dann erzählt ihm Jesus, dass er ihn schon gesehen hat, als er unter dem Feigenbaum saß und dass Jesus von ihm weiß, wer er ist und was seine Geschichte ist. Vielleicht wurde dem Nathanael da auch deutlich, dass Jesus dann ja auch diese abfällige Bemerkung gehört haben musste. Was kann aus Nazareth schon Besonderes oder Gutes kommen? Nathanael ist jedenfalls an der Stelle getroffen und betroffen und diese Begegnung, dieser Satz Jesu, dass er ihn sieht, dass er ihn kennt, dass er weiß, wer er ist, ist dieser persönliche Zugang in das Herz. Und Nathanael macht sich auf, öffnet sich und sagt, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der Sohn Gottes. Und wieder lächelt mein Jesus und sagt, weil ich dir das gesagt habe, dass du unter dem Feigenbaum gesessen hast, deswegen glaubst du? Du wirst noch Größeres sehen. Da ist noch mehr, was auf dich zukommt. Und dann fährt Jesus fort und nimmt ein altes Bild, das Bild von der Jakobsleiter aus dem Alten Testament auf, von dem geöffneten Himmel, wo die Engel auf- und absteigen auf der Himmelsleiter. In diesem Fall als vorlaufende Deutung für seine Erhöhung am Kreuz, für das Geschehen, das noch passieren wird. Nachfolgen bedeutet zunächst einmal, ich kenne Jesus und bin ihm persönlich begegnet. Dazu lade ich ein, dass dort, wo wir gemerkt haben, dieser Jesus ist mir persönlich begegnet, dass wir ihm die Antwort geben, auf die er wartet. Dass wir uns entscheiden und fragen, kann auch ich sagen, du bist der Sohn Gottes, du bist der, der mich liebt, du bist der, der für meine Schuld gestorben ist, du bist der, der mich befreit hat, du bist der, der gekommen ist, mir neues Leben zu geben. Die Antwort, die darauf eigentlich nur trägt, ist die, dass ich mich auf Jesus einlasse, aufstehe und ihm folge. Ich ganz persönlich. Und das Zweite ist, dass sofort in dem Moment, wo ich aufstehe und mich einlasse und folge, werde ich selbst zum Erzähler und Verkündiger dieser Botschaft. Das hat mich in dieser kleinen Geschichte so begeistert. Jesus begegnet den Ersten und sie gehen hin und sagen es sofort weiter. Sie sagen sofort weiter, wir haben einen gefunden, wir glauben, es ist der Messias. Komm doch und guck und prüf selbst. Komm doch mit, schau es an. Und der Nächste, der es hört, geht wieder hin und sagt es dem Nächsten weiter. Komm, wir haben den Messias gefunden. Wer Jesus Christus findet, wird selbst zum Verkündiger, wird selbst zu dem, der einlädt in die Nachfolge, wird sozusagen ein Follower, durch den sich die gute Botschaft in das soziale Netzwerk des neuen Nachfolgers multipliziert. Wir haben in den nächsten Wochen die Möglichkeit, diese Botschaft immer wieder noch einmal in Variationen zu hören. Ich möchte uns Mut machen, heute an den Stellen, wo Menschen schon längst in den Startlöchern sitzen, konkrete persönliche Entscheidungen zu treffen, diese auch festzumachen. Entweder indem man sagt, ich muss das endlich einmal jemandem sagen, ich habe mich entschieden, ich will Jesus folgen, ich gehöre ganz ihm. Dann ist das eine Möglichkeit, das nach dem Gottesdienst zu tun in einem Gebet mit jemandem, dem ich vertraue. Oder dass man weiß, eigentlich habe ich das schon gemacht, die Frage, die offen ist, ist, ich will dabei sein in der nächsten Taufe. Dann komm und mach dich fest. Lauf nicht weg, stell dich rein, entscheide dich. Fass den Mut und die Hand Jesu und mach dich fest an dieser Stelle am Sonntag, am letzten Sonntag im November dabei zu sein. Vielleicht hast du Angst, dass du alleine getauft wirst. Die Angst kann ich dir nehmen. Wir haben bis jetzt, ich glaube, so um die 15 oder 16 Taufmeldungen vorliegen. Ich habe den aktuellen Stand nicht ganz vor Augen. Aber es wird eines der schönsten Feste werden, die wir als Gemeinde feiern können, wenn wir die leuchtenden Augen derer sehen, die sich festgemacht haben bei Jesus und die Jesus nachfolgen wollen. Ich lade dich ein, sei dabei und mach dich fest. Wir haben hinten die blauen Zettel ausliegen. Schreib deinen Namen auf, leg deinen Namen in meine Hände oder in das Gemeindefach und mach dich fest. Wer Jesus folgt, verliert nicht. Wer Jesus folgt, gewinnt einen Begleiter, gewinnt einen Erlöser, gewinnt einen, der dich kennt, einen, der dich nicht zurückweist, einen, der dich hält und aushält, so wie wir es gesungen haben, einen, der dir 10.000 Gründe gibt, ihn zu loben und ihn zu preisen. Amen.